Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 24. August. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute sprechen wir über die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und stellen die Frage: Ist Deutschland wieder der kranke Mann Europas? Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, die deutsche Wirtschaft steckt in einer Krise. Derzeit sieht es so aus, dass Deutschland das einzige große Land Europas ist, dessen Wirtschaft in diesem Jahr schrumpfen wird. Gerade für den Herbst sieht es eher trüber aus. Seit einigen Wochen bezeichnen einige Beobachter Deutschland sogar wieder als kranken Mann Europas. Du hast dich ja über viele Jahre immer wieder mit der Lage der deutschen Wirtschaft beschäftigt. Wie blickst du auf diese Diskussion?
Ja, Klaus, ich habe wirklich immer mal wieder auf die deutsche Wirtschaft geschaut, auch von einem eher grundsätzlichen Gesichtspunkt aus. Im Jahr 1992 war ich Mitautor eines Buches über die deutsche Wirtschaftsgeschichte der Nachkriegszeit. Der Titel war The Fading Miracle. 1998 habe ich dann mit Blick auf die Art, wie Deutschland versuchte, die Kosten der Wiedervereinigung zu verteilen, geschrieben, dass Deutschland the sick man of Europe sei, also der kranke Mann Europas, in einer Research-Studie. Dann nach dem Erfolg der Agenda 2010 habe ich im Jahr 2010 geschrieben, dass Deutschland ein goldenes Jahrzehnt vor sich habe, aber dass es wahrscheinlich auch nur ein goldenes Jahrzehnt sei und nicht goldene Zeiten darüber hinaus. Und Dienstag letzter Woche habe ich dann eine Bärenberg-Studie herausgegeben, German Economy, What is the Problem, die jetzt am Mittwoch dieser Woche auch auf Deutsch erschienen ist.
Und was hältst du also von diesem Etikett des kranken Mannes Europas? Worauf ist die aktuelle wirtschaftliche Schwäche Deutschlands deiner Meinung nach zurückzuführen?
Nun, Deutschland hat tatsächlich Probleme. Es steckt offenbar derzeit in einer Rezession. Dazu kommt ein Mangel an Arbeitskräften. Wir haben hohe Energiekosten, eine übermäßige Regulierungsdichte. Und die Wirtschaftspolitik hat in den vergangenen 12 Jahren auch eine ganze Reihe von Fehlern gemacht, die das Wachstumspotenzial schwächen. Deutschland ist wirklich nicht mehr an der Spitze in Europa. Aber dieses Etikett kranker Mann Europas passt derzeit nicht. Das passte für die Zeit von 1995 bis 2004, aber derzeit nicht. Wir haben Vollbeschäftigung. Wir haben die komfortabelste Lage im Staatshaushalt aller großen Länder der Welt. Kranker Mann ist das nicht bei allen Problemen, mit denen wir uns derzeit herumzuschlagen haben.
Holger, dennoch liest man dieses Etikett eben im Moment häufig. Erkläre uns doch noch einmal, was siehst du anders als die Pessimisten?
Klaus, den Pessimisten, die heute lautstark den Abstieg Deutschlands zum kranken Mann Europas beklagen, denen unterlaufen oftmals zwei Fehler. Erstens verwechseln sie die kurzfristige Talfahrt der Konjunktur, die von Schocks von außen und eine schwache Güternachfrage auf den Weltmärkten getrieben ist, mit dem langfristigen Trendwachstum. Was eigentlich zählt, ist dieses langfristige Trendwachstum. Das ergibt sich aus den heimischen Angebotsbedingungen, nicht aus diesen Schocks von außen oder dem Auf und Ab der Nachfrage. Zweitens schauen viele der Skeptiker auf die Spezialisierung deutscher Unternehmen, auf bestimmte Güter wie Autos und Chemie oder auf bestimmte Absatzmärkte wie China. Aber das ist letztlich nicht so wichtig. Wichtig sind letztlich die Standortbedingungen des Landes. Ist Deutschland ein guter Standort für qualifizierte Arbeitsplätze oder nicht? Volkswirte nennen das die Angebotsbedingungen. Auf die kommt es an und auf die muss man schauen, um sich ein Urteil zu erlauben und nicht auf diese anderen beiden Faktoren, wie welche Güter wir produzieren und welche Märkte wir beliefern. Das kann sich im Zeitablauf immer anpassen.
Ich fasse das für mich nochmal zusammen. Wenn ich es richtig verstehe, achtest du also vor allem auf die zugrunde liegenden Trends statt auf die aktuelle Konjunktur. Kannst du uns das bitte näher erläutern? Wie haben sich die fundamentalen Trends verändert?
Nun, es gibt verschiedene Statistiken, an denen man so in etwa die Wettbewerbsfähigkeit ablesen kann. Demnach sind wir wahrscheinlich im europäischen Mittelfeld. Dazu gehören beispielsweise die Lohnkosten. Einschließlich der Lohnnebenkosten ist Deutschland in den 90er Jahren viel zu teuer als Standort geworden. Es hat sich dann aber, unterstützt durch die Agenda 2010, stark gebessert. Es ist nicht lange her, da war Deutschland gemessen an solchen Standardmaßen das wohl wettbewerbsfähigste Land in Europa. Jetzt sehen wir, dass bei uns die Löhne und auch die Lohnnebenkosten wieder stärker steigen als anderswo. Aber das ist bisher in einem Ausmaß, dass ich sagen würde, wir sind halt nicht mehr in der Spitzenposition der Wettbewerbsfähigkeit, sondern im Mittelfeld. Aber nicht, dass wir nun wirklich, wirklich, wirklich der kranke Mann Europas wären. Wir haben wirtschaftspolitische Fehler gemacht. Der überstürzte Atomausstieg. Wir sind zu abhängig von Russland gewesen. Wir erlauben kein Fracking für Erdgas im Inland. Wir haben zu viele Regulierungen. Das Lieferkettengesetz ist ein Beispiel. Aber all das führt mich zu dem Urteil, nun, wir sind nicht mehr vorne, wir sind im Mittelfeld. Denn von diesen genannten Problemen sehen wir auch in anderen europäischen Ländern zumindest einiges, auch wenn die Energiepolitik sich im Detail erheblich unterscheidet.
Oft hilft ja der vergleichende Blick in die Vergangenheit. Lass uns den bitte einmal bemühen. Wie unterscheidet sich die Lage heute von der Malaise der Jahre 1995 bis 2004, als Deutschland deiner Meinung nach wirklich der kranke Mann Europas war?
Nun, in der zweiten Hälfte der 90er Jahre wurden fatale Trends sichtbar. Die Standortflucht. Wir hatten einen Reformstau. Aufgrund der überhöhten, vor allen Dingen Lohnnebenkosten, ging es hin zu immer mehr Arbeitslosigkeit. Zu Rekordarbeitslosigkeit, die schließlich höher war als in fast allen anderen Ländern der Europäischen Währungsunion. Und der Staatshaushalt war auf dem Weg nach unten. Im Jahr 2002 und in Folgejahren hatten wir das höchste Staatsdefizit aller größeren Euro-Länder. Deutschland hat gemeinsam mit Frankreich im Jahr 2002 erstmals diese Maastricht 3% Defizitgrenze durchbrochen und sie anschließend aufgeweicht. Also am Arbeitsmarkt und im Staatshaushalt ging es in den späten 90er Jahren stark sichtbar in die völlig falsche Richtung. Das sehen wir derzeit nicht.
Die deutsche Wirtschaft wird maßgeblich vom Mittelstand und von Familienunternehmen geprägt. Soweit, so bekannt. Welche Rolle aber spielen diese Unternehmen für das weitere Wachstumspotenzial?
Klaus, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das besondere Merkmal der deutschen Wirtschaft ist nicht, dass wir viel Autos und Chemikalien exportieren oder dass wir gerne viel nach China geliefert haben. Das besondere Merkmal ist, wir sind in Deutschland Weltmeister dieser Hidden Champions, also der kleinen und mittleren Unternehmen, die ihre Marktnischen auf dem Weltmarkt haben, in denen sie oftmals wirklich mit großen Prozentsätzen den Weltmarkt beliefern, Marktführer sind. Diese kleinen und mittleren Unternehmen werden oftmals noch von ihren Gründerfamilien geleitet. Sie werden gesteuert von Menschen, die dauernd darüber nachdenken, ändert sich die Marktnische? Wo kann ich eine neue Marktnische finden? Was muss ich besser machen? Dieser Mittelstand ist ein Innovationsmotor. Das Wesentliche für die deutsche Wirtschaft ist, ob dieser Mittelstand bei uns Arbeitsplätze erhalten und schaffen möchte oder ob er in großem Stil Arbeitsplätze ins Ausland verlagert. Dieser Mittelstand hat über Jahrzehnte bewiesen, zusammen mit der deutschen Wirtschaft, aber als ganz wichtiger Teil dieser Wirtschaft, dass man sich auch an Schocks anpassen kann, beispielsweise an die Phasen, wo damals die deutsche Mark erheblich überbewertet war. Oder dass man auch bei Produkten sich anpassen kann, von Textilien weg oder den Niedergang der Stahlindustrie. Schmerzhaft, aber den hat Deutschland doch so verkraftet, dass wir heute wieder Rekordbeschäftigung haben. Also der Mittelstand ist oftmals der Motor der Innovationen, der Flexibilität in Deutschland. Auf den kommt es an.
In deinem schon erwähnten und gerade veröffentlichten Bericht zum Thema Deutsche Wirtschaft, wo ist das Problem? Schreibst du, Deutschland sei in gewissem Sinne auch Opfer seines eigenen Erfolgs geworden. Wie meinst du das?
Nun, Erfolg macht nun mal nachlässig. Uns ging es lange Zeit so gut in diesem goldenen Jahrzehnt, dass gerade in der politischen Diskussion, aber auch in der Bevölkerung, der Eindruck herrschte, wir könnten uns mehr leisten als andere. Wir können andere Prioritäten setzen. Und das hat im Zeitablauf wohl zu einigen wirtschaftspolitischen Fehlern beigetragen. Dazu gehören, wie schon gesagt, der überhastete Atomausstieg, das unsinnige Fracking-Verbot für heimisches Erdgas, die teure Rente mit 63 sowie zuletzt das überzogene Lieferkettengesetz, um einige Beispiele zu nennen. Und zum anderen sind wir auch in gewissem Sinne Opfer unseres Erfolges, weil wir eine wesentlich höhere Beschäftigungsquote haben als der europäische Durchschnitt. Diese Beschäftigungsquote liegt bei uns bei 68% Das heißt, 68% der Menschen im Alter von 15 bis 74 Jahren haben einen Job. Anderswo in der Eurozone liegt diese Quote bei 59%. Deutschland nutzt also sein menschliches Potenzial wesentlich besser, was auch zur Folge hat, dass es uns schwerer fällt, noch weitere Arbeitskräfte zu finden als in anderen Ländern. Das bremst jetzt etwas. Man kann es auch so sagen, wir sind stärker auf Zuwanderung angewiesen als andere Länder wie Frankreich, die noch wesentlich mehr Potenzial haben durch eigene Reformen, die es unter Macron gegeben hat, ihr inländisches Potenzial an Menschen besser für den Arbeitsmarkt zu nutzen.
Jetzt hast du eine Facette des Vergleichs schon aufgezeigt. Ich würde das gern allgemein ergänzend fragen. Wie steht Deutschland heute im Vergleich zu anderen großen Ländern in Europa da?
Nun, konjunkturell sind wir ziemlich am Ende. Da haben wir wohl die rote Laterne unter den größeren Ländern Europas. Aber was diese langfristigen Faktoren betrifft, die Standortqualität, so denke ich, so sind wir nun Mittelmaß. Hinter Frankreich, das sich unter Macron reformiert hat, aber immer noch vor Italien, das unter Draghi und jetzt unter Premierministerin Meloni durchaus Schritte in die richtige Richtung unternimmt, aber noch viel zu tun hat. Und ich denke, wir stehen ähnlich da wie Großbritannien. Jedes Land hat einige Stärken und einige Schwächen. Zu unseren Stärken gehören weiterhin die geringe Jugendarbeitslosigkeit und das duale System der Ausbildung. Ja, es gibt Lehrlingsmangel, aber bei uns werden zumindest Lehrlinge ausgebildet. Das ist in anderen Ländern kaum der Fall. Wir haben in diesem Sinne eine deutlich bessere Vorbereitung immer noch vieler junger Menschen auf den Arbeitsmarkt, gerade auch auf diese Berufe, die man im industriellen Bereich braucht. Zu den Schwächen gehört bei uns eindeutig die mangelnde Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Zusammengefasst, Stärken und Schwächen, wir sind in etwa Mittelmaß, aber wir sind nun nicht der kranke Mann Europas.
Holger, in deinem Bericht machst du auch Vorschläge für die Wirtschaftspolitik. Was sind deine wichtigsten Vorschläge und wo sollte die Politik Prioritäten setzen?
Nun, Deutschland muss vor allem darauf achten, ein guter Standort gerade für den Mittelstand zu bleiben. Da gibt es einiges zu tun. Da gibt es ja im Mittelstand durchaus Unruhe zurzeit, die spürbar ist. Kurzfristig sollte Berlin vor allem Klarheit über die zukünftige Energiepolitik schaffen. Ein Industriestrompreis, der einige Großunternehmen bevorzugt, würde den Wettbewerb verzerren. Gerade auch auf Kosten, könnte man sagen, kleinere und mittlere Unternehmen. Wesentlich besser wäre hier ein Deckel für den Strompreis für alle Unternehmen. Also ein Deckel, der vor allem die Gefahr eines neuen kräftigen Anstiegs der Stromkosten eingrenzt, aber der immer nur für einen Teil des jeweiligen Vorjahresverbrauchs gilt, damit es weiter den Anreiz gibt, einen kräftigen Anreiz zu sparen, und ein Deckel, der von Jahr zu Jahr etwas höher angesetzt werden sollte. Über diese unmittelbare Aufgabe hinaus, dass die Regierung ihr Hausaufgaben macht, dass sie Klarheit schafft, kommt es vor allem darauf an, die öffentliche Verwaltung bei uns auf allen Ebenen zu ertüchtigen. Der zunehmende Personalmangel in der Verwaltung und den Unternehmen auch ist mittlerweile wohl das stärkste Argument gegen allzu komplexe und weitere Regulierung. Die können ja mangels Personal oftmals nicht mehr so richtig sinnvoll umgesetzt werden und auch nicht mehr zielgerecht umgesetzt werden. Und wir müssen eben Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen. Wie sich am Extrembeispiel der Flüssiggasterminals gezeigt hat, können straffere Verfahren Investitionen beschleunigen. Davon brauchen wir mehr von diesen strafferen Verfahren. Es mangelt in Deutschland, auch im Staatshaushalt, ja weniger am Geld. Es mangelt eher an der rechtssicheren Genehmigung für größere Projekte. Zum Glück hat die Debatte darüber in Berlin bereits begonnen.
Ein besonders wichtiges Thema, nicht nur für den Mittelstand, ist der Fachkräftemangel. Wie könnte diesem neben qualifizierter Zuwanderung noch entgegengewirkt werden?
Nun, qualifizierte Zuwanderung ist wichtig. Wir gehen ja auch da in die entsprechende Richtung. Aber noch wichtiger ist, das heimische Potenzial noch besser zu nutzen, indem die Anreize richtig gesetzt werden. Die Menschen sollen selbst natürlich entscheiden, ob und wie viel sie arbeiten wollen. Aber der Staat sollte die Anreize in die richtige Richtung weisen lassen. Die Rente mit 63 war ein Fehler. Sie gibt Anreize für einen frühen Ruhestand. Das sollte man möglichst bald auslaufen lassen. Wir sollten stattdessen längeres Arbeiten belohnen. Beispielsweise, indem Erwerbseinkommen jenseits der gesetzlichen Altersgrenze weitgehend steuerfrei gestellt werden. Auch ein Familiensplitting mit Steuervorteilen für die Erziehung von Kindern würde wesentlich mehr Sinn machen als das jetzige Ehegattensplitting, das ja letztlich einen Anreiz setzt, für einen der beiden Ehepartner weniger oder gar nicht zu arbeiten.
Holger, wir haben ja schon zusammengearbeitet, als du damals das goldene Jahrzehnt für Deutschland ausgerufen hast. Und du hast dir damit einen Ruf als Optimist erarbeitet bei Kunden und Kollegen. Also gib uns am Ende einen Schuss Optimismus. Fass doch bitte nochmal zum Abschluss zusammen. Warum ist Deutschland nicht der kranke Mann Europas?
Zunächst einmal noch zu dem Problem. Deutschland ist im Standortwettbewerb zurückgefallen, aber ins Mittelfeld, nicht an den letzten Rang unter den großen Ländern Europas. Wir haben ernste Probleme. Aber im Vergleich zu der Zeit 1995 bis 2004, als dieses Etikett kranker Mann passte, ist die Lage heute anders. Für die heutige Situation und für den heutigen Ausblick für Deutschland ist das überzogen. Wir haben Rekordbeschäftigung. Wir haben weiterhin einen Mangel an Arbeitskräften. Das ist oftmals ein größeres Problem, als dass Unternehmen Menschen entlassen, um ins Ausland abzuwandern, wie das in den Jahren von 1994 bis 2004 oftmals der Fall war. Das gibt es heute hier und da, aber eben nicht als großes Phänomen. Wir haben einen Staatshaushalt, der im internationalen Vergleich besonders gut aufgestellt ist, auch wenn es da beim genauen Blick drauf einiges zu tun gibt. Und wir haben nicht diese Reformblockade im Sinne der Jahre bis 2003, in denen ja zunächst bis 1998 eine Mitte-Links-Opposition im Bundesrat viele Reformen verhindert hat, um dann als Mitte-Links-Regierung ab 1998 bis 2003 keine Reformen von sich aus anzustoßen. Die jetzige Regierung sendet Signale in die richtige Richtung. Da kann man im Einzelnen immer noch viel drüber reden und nachbessern, aber zumindest es bewegt sich in die richtige Richtung. Die Gas- und Strompreisbremse im vergangenen Winter war ein großer Erfolg. Die Regierung möchte Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen. Wir haben das Fachkräftezuwanderungsgesetz. Es ist insgesamt in vielen Bereichen viel zu tun, aber immerhin, die Probleme sind zumindest zu einem ziemlichen Teil erkannt. Die Politik bewegt sich in die richtige Richtung. Dass die Opposition sinnvolle Reformen im Bundesrat blockieren würde, wie das bis 1998 der Fall war, ist ziemlich ausgeschlossen. Deshalb bin ich insgesamt optimistisch. Wir werden aus dem konjunkturellen Tief wieder herauskommen. Und wir werden mit einigen weiteren Reformen es wahrscheinlich schaffen, unseren Platz im europäischen Mittelfeld zu sichern. Und wenn wir Glück haben, das heißt, wenn wir vor allen Dingen auch als Wähler und Bürger die Reformen in die richtige Richtung unterstützen, dann kann es sogar sein, dass wir irgendwann mal wieder im vorderen Mittelfeld statt nur im Mittelfeld der europäischen Wachstumsliga erscheinen werden.
Damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Holger, ich danke dir für deine Einschätzung.
Gerne, Klaus.
Bevor ich auf den Ausblick in der kommenden Woche eingehe, bitte ich Ihnen gern noch an, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Interesse haben an der gesamten Studie, kommen Sie gerne auf uns zu, kontaktieren Sie uns, einen Ihrer Ansprechpartner, oder schreiben Sie uns unter schmiedingsblick@bernberg.de. Kommende Woche zum Ende des Sommers blicken wir auf die großen Volkswirtschaften der Welt, die USA, China und Europa. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Und falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.